So, dann guten Morgen und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit Kapitel 7 in der Vorlesung.
Genau gesagt mit Satz 7.2, da haben wir unsere Standardvoraussetzung. Und wir haben eine Galerie und wir wollen zeigen, dass die genau dann minimal ist, wenn ihr Typ Coxeter reduziert ist. Test, wie es ist mit der Lesbarkeit. Gut, und bin ich gut zu verstehen, auch wenn ich hier weiter weg bin an der Tafel? Alles klar, danke schön. Das ist echt viel besser, wenn ihr mit Bild da seid und ich dann so ein bisschen Reaktion sehe. Dankeschön dafür. Okay, dann zeigen wir das. Wir haben hier zwei Richtungen. Wir beginnen mit dem Spezialfall, dass Gamma die leere Galerie ist, also die, in der man gar nicht läuft. Da ist nämlich alles klar und ab dann ist Gamma eine Galerie von einer Kammer X zu einer von X verschiedenen Kammer Y und dann haben wir zwei Richtungen und die gucken wir uns dann an. Okay, also nochmal, falls Gamma die leere Galerie ist, ist nichts zu zeigen, denn wenn die minimal ist, dann heißt das ja, dass sie von der gleichen Kammer zu sich selbst geht und der Typ ist dann das leere Wort und der ist Coxeter reduziert und umgekehrt jede Galerie, deren Typ das leere Wort ist, ist automatisch minimal. Jetzt sei das also nicht so. Sprich, im Typ von Gamma soll mindestens ein Buchstabe vorkommen. Und das kann ich auch anders formulieren. Ich kann sagen, dass Gamma von einer Kammer zu einer anderen Kammer geht. Und solche Kammern nehme ich mir jetzt her. Gamma eine Galerie von x zu y sein und x und y sind verschieden. Das Gamma von x nach y geht und ab jetzt können wir argumentieren und wir fangen an damit, dass Gamma nicht Coxeter reduzierten Typ hat und wir zeigen, dass Gamma dann nicht minimal ist. Wir machen also die Kontraposition der Richtung von links nach rechts. Nochmal, wir fangen an mit der Richtung, Gamma ist minimal, daraus folgt, der Typ von Gamma ist Coxeter reduziert, aber wir zeigen das per Kontraposition. Ja, dann heißt der Typ jetzt mal F. Sei der Typ F aus MI von Gamma nicht Coxeter reduziert. Wir zeigen, dass Gamma dann nicht minimal ist. Das machen wir, indem wir uns recht konkret eine Galerie basteln, die die gleiche Länge hat wie Gamma und die man aber offensichtlich verkürzen kann, sodass man dann sehen kann, dass der Abstand von x zu y definitiv kürzer ist als die Länge von Gamma. Und dann ist man fertig mit dieser Richtung. Das machen wir, indem wir uns überlegen, was es heißt, nicht Coxeter reduziert zu sein. Das heißt ja, dass es in der Coxeter-Äquivalenzklasse von f mindestens ein Wort gibt, das kürzer ist. Und kürzer werden kann man nur durch eine Kontraktion. Alle anderen Umformungen machen Wörter länger oder lassen die Länge gleich. Es muss also möglich sein, f per Umformung, also Kontraktion, Expansion, Homotopieäquivalenz, umzuformen zu einem Wort g, das die gleiche Länge hat wie f und bei dem man aber sehen kann, dass man es kürzer machen kann. So eine Umformung muss möglich sein, ansonsten könnte es in der Klasse von f kein Coxeter, also kein in der Coxeter-Äquivalenzklasse von f kein kürzeres Wort geben. Und das schreiben wir jetzt hin. Sei der Typ f nicht Coxeter reduziert, seien dann g1, g2 aus Ni, i aus i. So. Und G soll sein G1, II, G2, Coxeter-Äquivalent ist. Warum das geht, habe ich gerade erklärt. Wenn man kürzer werden kann, dann muss das irgendwo passieren. Das geht nur durch eine Kontraktion. Also muss F äquivalent sein zu einem Wort, bei dem man auch wirklich was kontrahieren kann, und das muss dann so ein doppelter Buchstabe sein. Und davor und danach darf irgendwas passieren. Ich erlaube hier natürlich, dass G1 oder G2 das leere Wort sind. So, da habe ich jetzt keine weitere Einschränkung. Aber G soll genauso lang sein wie F. Das heißt, dass ich das Ganze jetzt so machen möchte, dass ich F umforme, so lange, bis ich zum ersten Mal sehe, dass ich was wegkürzen könnte. Und das heißt, dass G jetzt noch genauso lang sein soll wie F und erst danach passiert dieses wegstreichen, sodass ich wirklich kürzer werde. Schreibe ich mal mit dazu. Sei das alles so, dass das äquivalent ist und die Länge von f dieselbe ist wie die von g. Das heißt, ich mache das erst danach kürzer und vorher forme ich nur um, damit ich sehe, wo ich was kürzer machen kann. Und jetzt glaube ich schon halbwegs klar, was die Idee sein wird. Die Idee wird jetzt sein, ich male mein Bild, damit man das schon sieht. Das Bild kommt hier hin. Das Bild sieht jetzt so aus, dass ich anfange, bei x loszulaufen. Und zuerst laufe ich mit der Galerie Gamma vom Typ f. Und dann laufe ich halt hier irgendwie hin, zu y. Naja, laufe ich halt irgendwie. Und dann weiß ich aus einem Lemma von irgendwann, die Nummer sage ich gleich, dass ich y schreiben kann als x mal rf, wobei f der Typ von Gamma ist, so wie die ganze Zeit. Aber wenn ja f und g Coxeter-Äquivalent sind, dann sind rf und rg gleich, das war auch irgend so ein Lemma, und dann ist y also auch x mal rg, und das heißt, dass ich auch mit einer Galerie vom Typ g dahin laufen kann. Und das male ich jetzt mal ein, die heißt dann gleich Gamma Strich. Jetzt laufe ich also hier irgendwie so lang, Gamma Strich. So, dann laufe ich jetzt Typ G1, dann komme ich hier irgendwo an und jetzt laufe ich II. Und in unserem Kammernsystem, das dünn ist, wissen wir, wie man II läuft. II heißt, ich laufe eine Kante hin und wieder zurück. Anders geht das nicht, weil es ein dünnes Kammernsystem ist. Irgendwo hier passiert es also, dass ich hier so eine Kante I rauslaufe, wieder rein und dann kommt G2. Das passiert bei der Galerie Gamma Strich. Naja, und jetzt passiert das, was ich vorhin angekündigt habe. Bei dieser Galerie, die die gleiche Länge hat wie Gamma, kann ich sehen, dass ich die kürzer machen kann, und zwar um 2, da wo ich diese I-Kante zweimal laufe. Das muss ich ja nicht machen. Und deswegen ist Gamma Strich nicht minimal und dann ist Gamma auch nicht minimal. Das schreibe ich jetzt kurz hin, aber eigentlich sagt diese Zeichnung alles, was passiert. Was schreibe ich denn mal? Ah, da brauche ich die ganzen Zitate auf jeden Fall. Lemma 4.3 ist das mit dem RF und RG und wie man von X zu Y kommt. Und Lemma 5.2 ist, dass die Rs gleich sind, weil F und G Coxeter-äquivalent sind. Mit Lemma 4.3, das ist eine, beziehungsweise 5.2. Wie x mal rf, das ist von der Galerie Gamma, das ist das gleiche wie x mal rg, das ist jetzt eine noch nicht existente Galerie, die Typ g haben wird. diese ist nicht minimal. Und das sieht man an dieser Kante I. Gut, da schreibe ich jetzt nicht hin. Ich habe in meinen Notizen tatsächlich noch was dazu aufgeschrieben mit dieser Kante und dass man die dann einmal hin und wieder zurückläuft und so. Das sind dann nochmal neue Bezeichnungen. Hier sagt jetzt gerade ein Bild mehr, denke ich. Und da die Länge sich nicht ändert, wenn ich von Gamma zu Gamma Strich übergehe, habe ich jetzt also über das Längenargument gezeigt, dass Gamma nicht, also über ein Distanzargument gezeigt, dass Gamma nicht minimal sein konnte. Das war die Kontraposition der Einrichtung. Argumente, die so ähnlich sind wie das, sehen wir heute noch häufiger. Jetzt kommt die andere Richtung, nämlich dass wir mit einer Galerie anfangen, deren Typ Coxeter reduziert ist und wir zeigen, dass sie minimal ist. Und das machen wir auch wieder über so ein Abstandsargument. Dazu muss ich aber erstmal wischen. Und das heißt immer, dass ich kurz warte und gucke, ob ich denn schon wischen darf. Okay. Christoph, bei dir gucke ich einfach, ob ich im Chat irgendwas sehe, irgendwelche Fragen oder Beschwerden. Wenn ich nichts sehe oder höre, gehe ich davon aus, dass alles okay ist und dass ich wischen darf und so. Gut, zweite Richtung. Da sei jetzt F. Das soll immer noch der Typ sein, Coxeter reduzieren. Jetzt sei der Typ F Gamma Coxeter reduziert. Alles andere möchte ich behalten, also x und y und das Gamma von x nach y läuft und so. Und jetzt möchte ich Induktion machen über die Länge des Wortes f. Da x und y verschieden sind und f der Typ einer Galerie ist von x zu y, ist f nicht das leere Wort. Wir fangen unsere Induktion also bei Länge gleich 1 an. In unserer Induktionsverankerung ist also F ein einzelner Buchstabe, eine einzelne Farbe. Los mit dieser Galerie Gamma vom Typ F und da der Typ I ist, heißt das, ich laufe jetzt so eine Kante der Farbe I lang und da gibt es nur eine Möglichkeit, wie ich das machen kann und dann muss ich ja bei Y ankommen. Und eine kürzere Galerie von X nach Y kann es nicht geben, denn die sind ja schon benachbart, der Abstand ist 1. Und es gibt nur eine Kante, nämlich mit dieser einen Farbe I. Das liegt wieder an der Struktur unseres Kammernsystems. Ab jetzt sei die Länge von f mindestens 2 und die Aussage, die wir zeigen wollen, sei richtig für Galerien mit einem, für Galerien, deren Typ Coxeter reduziert und kürzer ist. Geräusch braucht gleich wieder ein Bild. Deswegen wische ich einfach jetzt schon mal, auch wenn da noch Platz ist. Dann kann ich nämlich gleich zur Motivation schon mal ein bisschen malen. Hier wischt niemand die Tafel ordentlich. Kann mich jemand am Ende der Vorlesung mal daran erinnern, bitte, dass ich, wenn ich fertig bin für heute, hier einmal richtig gründlich nass wische, damit ich das dann nächsten Montag sauber habe wahrscheinlich. Danke. Sich den Typ F so hinzuschreiben, dass man die letzten beiden Buchstaben sieht. Wir schreiben also F jetzt in der Form G, I, J. I und J sind die letzten beiden Buchstaben und die sind verschieden. Denn wenn die gleich wären, dann könnte man das da hinten wegkürzen mit einer Kontraktion und dann wäre der Typ von F nicht Coxeter reduziert gewesen. Ist er aber. So können wir also jetzt loslegen. Und dann ist jetzt die Idee, dass man sich die Galerie wieder richtig vorstellt und guckt, was da passiert. Also male ich wieder ein Bild. Wir laufen hier bei X los mit Gamma und ich male das jetzt mal so ein bisschen, vielleicht auf den ersten Blick unintuitiv, aber wir sehen, glaube ich, später, was das soll. Also ich laufe so los und hier ist irgendwo Y und jetzt habe ich da diese beiden Kanten, die besonders sind, weil die nämlich zu den letzten beiden Buchstaben auf dem Typ gehören, da habe ich einmal hier so eine Kante, ich sag mal, so dahin mit der Farbe J. Und dann habe ich hier noch so eine Kante mit der Farbe I. Und dann passiert davor irgendwas, was mich gerade nicht interessiert. Aber die Teilgalerie zum J-Nachbarn von Y, die möchte ich mir jetzt näher angucken, denn die ist kürzer als Gamma. Und hat auch Coxeter-reduzierten Typ, denn Teilwörter von Coxeter-reduzierten Wörtern sind auch Coxeter-reduziert. Also schreibe ich mir das jetzt hin. Habe ich das hier richtig gemacht? Ja. Erst I, dann J und dieser Nachbar da hinten, der soll Z heißen. So, Z ist der eindeutig bestimmte J-Nachbar von Y und der muss dann auf der Galerie Gamma liegen, weil da ja am Ende so eine J-Kante gelaufen wird. Nehme ich diese Teilgalerie von X bis Z auf Gamma. Ich lasse also nur die letzte Kante weg. Und die heißt Gamma 1, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und sei Gamma 1. Die Teilgalerie von Gamma von X nach Z. Naja, der Typ ist dann GI. Der Typ ist Coxeter reduziert, weil das ja ein Teilwort ist von F. Naja, aber da das jetzt ein kürzeres Wort ist, wir haben ja einen Buchstaben weggelassen, können wir da unsere Induktionsvoraussetzung benutzen. Wir haben jetzt eine Galerie in Sigma. Der Typ ist Coxeter reduziert und kürzer als F und deswegen ist eine Galerie dieses Typs minimal per Induktion. Thank you. Insbesondere ist da, na, wie ist das immer? Wenn ich eine minimale Galerie habe, dann ist der Abstand der Kammern, also der Kammern, die von der Galerie verbunden werden, dasselbe wie die Länge der Galerie und das ist dasselbe wie die Länge des Typs als Wort, also die Anzahl der benutzten Buchstaben. Und wenn ich hier mal gucke, wenn ich jetzt hier so Gamma 1 langlaufe, dann durchlaufe ich einmal das Wort G und dann laufe ich noch I hinterher. Das heißt, ich habe hier genau einen Buchstaben weniger als bei F. Und das ist dasselbe, also Länge von F minus 1 ist dasselbe wie der Abstand von X zu Z. Jetzt interessiert mich ja der Abstand von x nach y eigentlich. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich schon fertig, denn ich komme wirklich nicht kürzer von x nach y, als so zu laufen und dann diese j-Kante noch mitzunehmen. Dann habe ich nichts mehr zu zeigen. Gucken wir also, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Angenommen, ich käme doch noch irgendwie kürzer, mit einem kürzeren Weg von x nach y. Also angenommen, Gamma sei nicht minimal. Was weiß ich dann über den Abstand von x zu y? Naja, der ist dann nicht die Länge von f, denn sonst wären wir schon fertig. Aber wir kennen den Abstand von x zu z und z und y sind benachbart. In Wirklichkeit weiß ich dann, der ist kleiner als die Länge von f, der Abstand. Und jetzt behaupte ich, dass man daraus schlussfolgern kann, dass der Abstand dann höchstens Länge von f minus 2 sein kann. Denn z und y sind benachbart und zu benachbarten hat man nie den gleichen Abstand. Das haben wir uns überlegt in Lemma 5.4. Kleiner gleich, Abstand, ja, vielleicht ist es sogar jetzt ein gleich, weil ich diesen Abstand kenne. Ja, das ist dann sogar ein gleich. Erstmal ist es nur, also hier ist es definitiv kleiner als f, kleiner als die Länge von f, Entschuldigung, deswegen kleiner gleich Länge von f minus 1. Es kann nicht gleich dieser Zahl sein, weil z und y benachbart sind. Und dann kommt das Lemma und sagt, naja, dann kann der Abstand jetzt aber nur noch ein kleiner sein. Also Länge von f minus 1 minus 1 und dann sind wir hier. Wie sieht das jetzt also aus? Na, es muss möglich sein, von x zu y zu kommen, auf einem Weg, der halt irgendwie anders ist, sodass ich nicht hier über diese Kante da laufe. Und das müssen wir jetzt noch irgendwie festhalten. Ich mache es mal so, dass ich mir eine minimale Galerie hernehme und dann den Typ, den die hat, vergleiche mit f. Das wird jetzt die Idee sein. Wir wissen also, hier läuft irgendwie anders noch eine Galerie lang, die kürzer ist. Genau zwei kürzer, die nenne ich Gamma Strich. Und die hat irgendeinen Typ, über den ich erstmal nichts weiß und dann versuche ich aber was rauszufinden. Naja, die Länge, wir haben ja den Abstand hier von x zu y. Das ist dasselbe wie die Länge einer minimalen Galerie. Gamma Strich ist minimal, die Länge von Gamma Strich ist also genau dieser Abstand und damit auch die Länge dieses Wortes h. H hat also als Länge genau die Länge von f minus 2. Das ist das Erste, was ich festhalten möchte. Und das Nächste, was ich festhalten möchte, ist, dass ich jetzt noch eine andere Möglichkeit gefunden habe, von X zu Z zu kommen mit einer minimalen Galerie, indem ich nämlich erst zu Y laufe mit Gamma Strich und dann noch die Kante J dranhänge. Und warum wird das eine minimale Galerie? Weil die Länge stimmt. Ich schreibe das mal so hin. Ich nehme Gamma Strich und dann hänge ich noch als letzte Kante dran die Kante von Y zu Z. Ich schreibe das mal so. Das ist jetzt eine minimale Galerie von X zu Z mit Typ, ja, was ist der Typ? Erst laufe ich Gamma Strich lang, da ist der Typ H, und dann laufe ich noch diese J-Kante lang, also ist der Typ HJ. Okay. Und dass die minimal ist, diese Galerie, das weiß ich daher, dass die Länge stimmt. Die Länge ist nämlich Länge von H plus 1 und das ist dasselbe wie Länge von F minus 1. Und das ist der Abstand. Also passt das alles so. Und jetzt kann ich tatsächlich was tun. Jetzt habe ich nämlich zwei minimale Galerien von X zu Z und da gibt es doch garantiert ein Resultat, das wir benutzen können. Jawohl, Satz 7.1 aus der letzten Vorlesung. Satz 7.1 sagt uns, dass sich jetzt, dass diese beiden Typen, dieser beiden minimalen Galerien, Coxeter-äquivalent sind. Das ist sogar der Wortlaut. Wenn ich zwei minimale Galerien habe, von der gleichen Kammer zur gleichen Kammer, dann sind die Typen Coxeter-äquivalent. So, was sind die Typen? Der eine Typ war G. I, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das steht da oben. Und der andere ist HJ. So, ich habe jetzt hingeschrieben Coxeter-Äquivalent, weil das im Satz steht, aber in Wirklichkeit kann man sich überlegen, dass die Homotopie-Äquivalent sind. Man kommt von dem einen zum anderen durch solche elementaren Homotopien, einfach weil die gleiche Länge haben. Da ist nichts mit Kontraktion und Expansion. Und jetzt kann ich mich gerade nicht mehr erinnern, ob ich Homotopie-Äquivalenz als eigenes Konzept eingeführt habe oder ob ich nur gesagt habe, die unterscheiden sich nur durch elementare Homotopien. Das ist jedenfalls damit gemeint. Das ist also noch ein bisschen stärker als Coxeter-Äquivalent zu sein, denn da benutzt man nur elementare Homotopien. Und dann bin ich so gut wie fertig. Warum? Naja, jetzt kann ich von GI zu HJ kommen. Nur mit solchen elementaren Homotopien, indem ich also Kreise statt in die eine Richtung in die andere Richtung ablaufe. Und dann gilt doch auch dasselbe, wenn ich hinten noch einen Buchstaben dranhänge. Dann mache ich einfach die gleichen Umformungen im Wort vorher und den Buchstaben am Ende lasse ich, wie er ist. Und dann sind das Umformungen, mit denen ich vom Wort GIJ zum Wort HJJ komme. Also sind auch G, J, was das gleiche ist wie F. Und H, J, J, Homotopie-Äquivalent. Und jetzt sehen wir, dass das schief geht. Das ist unser Widerspruch. Denn F ist Coxeter reduziert, aber wir können offensichtlich in der Äquivalenzklasse ein verkürzbares Wort finden, nämlich das hier. Das geht nicht. Widerspruch zur Annahme oder Widerspruch zur Voraussetzung, dass F Coxeter reduziert ist. Und der Widerspruch kommt her von der Annahme, dass Gamma doch keine minimale Galerie ist. Darf ich das, was jetzt unten ist, schon wischen? Und gibt es den Wunsch, irgendwas an der Tafelsituation zu verändern? Ist irgendwas nicht gut lesbar?
Du könntest die Kamera ein bisschen weiter nach rechts machen, weil man da einen ganz kleinen Streifen nicht mehr sieht.
So?
Ja, so.
Okay?
Gut, und dann wische ich jetzt unten schon mal. Danke.
Gut, da haben wir jetzt schon einen ganz schönen Batzen von Kapitel 7 geschafft.
Mit diesen beiden ersten Resultaten. Alles, was jetzt kommt, ist vergleichsweise entspannt. Erstmal.
Sind wir schon soweit? Darf ich schon weitermachen? Guck mal, ich sehe keine Beschwerden. Okay.
Dann überlegen wir uns jetzt etwas, was wir irgendwie schon gesehen haben jetzt die ganze Zeit, nämlich dass bei Coxeter reduzierten Wörtern, wenn die das gleiche Gruppenelement beschreiben, dass sie sich dann nur durch elementare Homotopien unterscheiden.
Das ist unsere Standardvoraussetzung, hier 2. Sein F und G. Reduzierte Wörter.
Und die sollen das gleiche Gruppenelement beschreiben, das heißt, sei RF das gleiche wie RG. Dann sind F und G homotopie-äquivalent, oder anders gesagt, sie unterscheiden sich nur durch elementare Homotopie. Das halten wir nur deshalb fest, wir haben das Argument gerade im Prinzip gesehen, das ist also nur so ein Einzeiler, wir halten das deshalb fest, weil wir das manchmal in der Form brauchen und dann müssen wir nicht jedes Mal den Umweg über Satz 7.1 gehen. Deswegen halten wir das einmal separat fest. Die Begründung ist natürlich Satz 7.1 zusammen mit Satz 7.2. Also was wir uns überlegen ist, dass die das gleiche Gruppenelement repräsentieren und dann kann man ja einfach vom Einzelelement der Gruppe loslaufen im Kammernsystem. Und wenn man da hinläuft, dann hat man jetzt die Möglichkeit, mit einer Galerie vom Typ F zu laufen oder mit einer Galerie vom Typ G. Aber in beiden Fällen sind das minimale Galerien, weil die Wörter ja Coxeter reduziert sind. Jetzt habe ich also 2 minimale Galerien vom Einzelelement zu diesem Gruppenelement hier und dann unterscheiden die Typen sich nur durch elementare Homotopien. Das ist jetzt also, ja, nur eine Kombination aus dem, was wir schon gesehen haben. Es sind minimale Galerien vom Einzelelement der Gruppe 1W zu RF vom Typ F bzw. G. Dass die minimal sind, habe ich jetzt, da habe ich quasi schon Satz 7.1 benutzt. Und dass es solche Galerien überhaupt gibt, das wissen wir mit Lemma 4.3. Also es ist eine Kombination. Lemma 4.3, Satz 7.1 und dann, Satz 7.2. Die Minimalität ist das. Aber dass die dann Coxeter-äquivalent sind, das steht in Satz 7.1 und dass die dann Homotopie-äquivalent sind, das ist wieder dieses Argument der Länge. Satz 7.2. Zitierbar, da ist nichts Neues passiert. Im nächsten Lemma passiert was Neues.
mir auch endlich nicht mehr so kalt. So. Wir wussten das in Wirklichkeit schon so ein bisschen. Innerhalb eines Coxeter-Kammernsystems sehen wir Strukturen, die aussehen wie kleinere Kammernsysteme. Und mit kleiner meine ich, dass da weniger Farben benutzt werden. Das sehen wir über die Residuen. Wenn wir nämlich einfach einen Teil der Farben nehmen und dann Residuen dazu angucken, dann sehen die selber aus wie kleine Kammernsysteme, aber wir haben das nie formal festgehalten. Und mit der ganzen Notation, die wir haben, mit der Gruppe dazu, klappt das auch immer nur bei dem Residuum, das das 1-Element enthält. Da kommen wir dann tatsächlich zu diesem ganzen Zeug, das wir haben mit Diagramm und Gruppe und bla bla bla, halt für eine kleinere Farbenmenge. Und das halten wir jetzt einmal ordentlich fest. Im nächsten Lemma. Der übliche Kram. Und jetzt haben wir eine Teilmenge J von I. Was kann ich denn alles tun? Naja, ich kann mir zum Beispiel das Coxeter-System angucken oder dieses Diagramm Pi. Jetzt kann ich das einschränken auf die Farben, die in J liegen, und dann kriege ich auch wieder ein Diagramm. Das nenne ich dann Pi-J. Ich sehe gerade, ich habe hier System geschrieben, ich meine aber Diagramm. Das muss ich dann gleich nochmal ändern in meinen Notizen. Diagramm. Das sieht dann vielleicht irgendwie wild aus, macht nichts. Dann kann ich, indem ich nur die Erzeuger betrachte, deren Farben zu J gehören, eine Untergruppe der Coxeter-Gruppe hernehmen. Die heißt dann naheliegenderweise W-Index groß J. Und dann, jetzt wird es ein bisschen interessanter, kann ich diese Abbildung R, die ich habe, auch einschränken auf alles, was mit J zu tun hat. Ganz so einfach. Wenn ich die ordentlich definieren will, dann muss ich ja auch wieder die Farben nehmen, aber dann muss ich mir vielleicht eine Reihenfolge überlegen oder so und das dann zusammenschieben, damit eine Matrix der passenden Größe rauskommt, die ordentlich aussieht. Das möchte ich jetzt alles nicht formalisieren, aber klar kann man das machen, indem man einfach nur die Einträge der Matrix betrachtet, die mit den Farben aus J zusammenhängen, und die Matrix dann so zusammenschiebt, dass es wieder eine ordentliche Matrix ist. PJ. BJ ist das Erzeugnis der RJ, weil J aus J kommt, und das ist kein Erzeugnis, das kann ich als Erzeugnis im luftleeren Raum betrachten. Wenn ich es als Präsentation betrachte, dann brauche ich aber die ganzen Matrix-Einträge, oder ich nehme es einfach als Untergruppe unserer Coxeter-Gruppe W. Das ist einfacher. Und dann habe ich die Einschränkung von R auf MJ. Diese Einschränkung nenne ich RJ. Gut, das ist erstmal nur ganz viel Notation. Was passiert hier also? Bei diesem Teildiagramm lasse ich alle Punkte und Linien weg, die was mit Farben zu tun haben, die nicht in J liegen, und male nur den Rest hin. Hier habe ich die Untergruppe, die von diesem RJ erzeugt wird, da ist nichts weiter zu beachten. Und nur die relevanten Relationen gucke ich mir dann an, wenn ich in der Gruppe rechnen will. Und hier nehme ich einfach die Abbildung, die ich habe, aber benutze nur Wörter, bei denen die Farben alle aus J kommen. Und ansonsten tut die Abbildung dasselbe wie vorher. Sie weist nämlich diesen Wörtern die entsprechenden Produkte aus Erzeugern zu in der Gruppe. Das ist das, was hier passiert. Und dann machen wir uns klar, dass dann WJ selbst auch eine Coxeter-Gruppe ist. RJ ist eine Abbildung. Und das Einzige, was wir wirklich zeigen, ist, dass zwei Wörter aus MJ genau dann Coxeter-äquivalent sind in MI, wenn sie es in MJ sind. Heißt also, dass bei diesen ganzen Überlegungen mit der Coxeter-Äquivalenz egal ist, ob wir berücksichtigen, dass es da noch andere Farben gibt, irgendwo auf der Welt oder ob wir das nicht tun. Einen Teil der Farben hernehmen können und dass wir damit die gleichen Strukturen basteln können, mit denen wir jetzt die ganze Zeit gearbeitet haben. Wir kriegen also wieder ein Coxeter-System, wir haben halt weniger Farben, aber alles, was wir uns vorher überlegt haben, gilt dort. Deswegen machen wir uns an dieser Stelle mal kurz Gedanken darüber, ob wir irgendwo ein Wohldefiniertheitsproblem haben, ob man irgendwo aufpassen muss. Das tun wir jetzt einmal und dann müssen wir darüber nie wieder reden. Dann wissen wir, wenn ich einen Teil der Farben nehme, kann ich genauso basteln und ich bekomme einfach auch wieder ein Kammernsystem, und zwar ein Teilkammernsystem von Sigma. Das meiste ist klar, das meiste ist einfach nur hingucken und kurz innehalten, um sich sicher zu sein, dass man nicht irgendwas übersehen hat. Und bevor ich mit dem Beweis loslege, vielleicht noch ein bisschen Motivation, warum man sich sowas vielleicht anschaut. Erstens ist ja generell interessant bei algebraischen Strukturen, was sie so für Teilstrukturen haben oder Faktorstrukturen und so. Und wir haben jetzt schon viele Teilstrukturen kennengelernt, Residuen, Wurzeln, bla bla bla. Aber Teilkammernsysteme haben wir bisher noch nicht angeguckt. Und wo könnte das eine Rolle spielen? Wo könnte wichtig sein, dass man Farben weglassen und ansonsten genauso basteln kann? Na, mir fällt immer als erstes ein Induktionsargumente. Wir wollen irgendwas beweisen, die Farbenmenge I ist endlich und uns fällt irgendwas ein, wie man so ein Induktionsargument basteln kann nach dem Motto, ich kann das mit weniger Farben und wenn ich dann eine dazu nehme, dann kann ich mir da irgendwas ausdenken, warum es dann immer noch funktioniert. Und schwupp, ist es sinnvoll, dass man bei weniger Farben alles zur Verfügung hat an Instrumentarium, was wir uns bisher überlegt haben. Dann kann man nämlich solche Induktionsargumente sinnvoll machen, über den Rang, über die Menge der Farben, Anzahl der Farben. Ja, gucken wir erstmal zusammen drauf und schreiben hin, was wir überhaupt wirklich uns überlegen wollen. Ich kann Farben weglassen und bekomme ein Diagramm. Das Diagramm hatte im Prinzip keine großartigen Regeln, das heißt, das funktioniert alles auch mit weniger Farben. Ich kann Untergruppen einer Coxeter-Gruppe bilden, indem ich Erzeuger weglasse. Dann habe ich halt weniger Erzeuger und bekomme eine Untergruppe. Aber alle Relationen, die vorher galten und die jetzt immer noch relevant sind, gelten immer noch. Und das könnte ich auch wieder in so einer Coxeter-Matrix aufschreiben. Beziehungsweise es ist auch im Diagramm kodiert, in diesem Teildiagramm. Das heißt, dass diese Untergruppe, die da rauskommt, wieder alles erfüllt, was wir über Coxeter-Gruppen vorausgesetzt haben. Der Teil ist unproblematisch. Was ist mit dieser Abbildung R? Na, bei R lief es doch erstmal so, dass wir nur einzelne Farben abgebildet haben. I ging auf den Erzeuger RI, dementsprechend geht dann hier J auf den Erzeuger RJ. Dann haben wir das fortgesetzt auf Wörter und haben uns dann klar gemacht, dass man das ausdehnen kann auf die. Also wir haben uns klar gemacht, dass man das auf Wörter ausdehnen kann und dass sich das dann mit der Multiplikation in der Gruppe automatisch verträgt. Und nichts davon geht kaputt, wenn wir das einschränken auf die Farbenmenge J. Da machen wir einfach genau dasselbe. Wir nehmen Wörter, die halt eben nur Buchstaben aus J enthalten und bilden mit R genauso ab. Das Einzige, wo man vielleicht einen Moment nachdenken muss, jedenfalls muss ich da immer kurz innehalten, ist diese Geschichte mit der Coxeter-Äquivalenz. Ist das, wenn ich nur innerhalb von J mich bewege, wirklich dasselbe, als wenn ich auch erlaube, dass man noch mit Farben aus I
bastelt. Und wir werden sehen, ja, es ist dasselbe, aber es ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie die anderen Dinge, die ich gerade nur so mündlich angerissen habe. Deswegen ist mein Vorschlag, dass ich jetzt einen Satz schreibe, bis auf bla 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 ist alles klar. Wenn es dann Rückfragen gibt, kann ich die später gerne noch beantworten oder eine Übung oder so. Und wir machen uns wirklich nur über die letzte Aussage Gedanken. Aussage brauchen wir nur eine Richtung. Wenn nämlich zwei Wörter aus MJ in MJ Coxeter-Äquivalent sind, wenn ich also, indem ich Farben aus J benutze, mit entsprechenden Umformungen innerhalb dieser Klasse bleibe, also wenn da F und G in der gleichen Klasse liegen, dann natürlich auch in MI, denn ich darf ja sogar noch mehr Farben benutzen. Dadurch kommt irgendwie, also da geht nichts verloren, es kommt ja eher noch was dazu an Möglichkeiten, was ich habe. Umgekehrt ist es interessant. Uns interessiert also nur, warum aus Coxeter-Äquivalenz innerhalb von MI Coxeter-Äquivalenz innerhalb von MJ folgt. Seien also jetzt F und G aus MJ. Und die seien jetzt in MI Coxeter-Äquivalent. Gut, da machen wir jetzt auch gar nicht so viel. Wir überlegen uns nämlich einfach nur, dass man mit Hilfe von elementaren Homotopien und möglicherweise Kontraktionen von beiden Wörtern aus jeweils zu Coxeter-reduzierten Wörtern kommen kann. Und von da aus überlegen wir dann weiter. Also wie passiert das praktisch? Wir fangen bei F an. Und jetzt gucken wir innerhalb der Coxeter-Äquivalenzklasse bezüglich MI, gucken wir, finde ich ein kürzeres Wort, das Coxeter-Äquivalent zu F ist. Wie komme ich denn zu einem kürzeren Wort? Naja, irgendwann lasse ich vielleicht mal was weg, aber was auch immer ich da weglasse, muss aus J gekommen sein, denn ich habe ja bei F nur Buchstaben aus J benutzt. Und wenn ich eine elementare Homotopie verwende, um irgendwas umzuformen, damit ich danach vielleicht das wegkürzen kann, dann ändere ich ja auch überhaupt nicht die Buchstaben, die vorkommen, sondern ich ändere nur die Reihenfolge. So, was heißt das jetzt? Es heißt, dass wenn ich verkürze, also umforme gegebenenfalls und dann verkürze und dann vielleicht noch mehr umforme und noch mehr verkürze, aber wenn ich insgesamt in Richtung kürzerer Wörter gehe, brauche ich keine Farben außer denen, die in dem Wort schon vorkommen. Das heißt, ich benutze nur Farben aus J. Ich glaube, dass ich die Wörter F' und G' genannt habe. Ich muss nochmal gucken. Ja. Seien F' bzw. G' Coxeter reduzierte Wörter in der, wie mache ich das jetzt, in der MI Coxeter Äquivalenzklasse von F bzw. G. Und jetzt schreibe ich einfach nur hin, was ich gerade so ein bisschen erklärt habe, dass nämlich bei den Umformungen, Kontraktion und elementare Homotopie keine Farben außerhalb von J überhaupt angeguckt werden. Aber ich schreibe erstmal. So, ich möchte kurz erläutern, was die Situation ist, über die ich immer wieder nachdenke, wo ich dann immer kurz denke, könnte es da schief gehen. Und das ist nämlich der Fall, dass man eine Umformung macht, so eine elementare Homotopie, und danach kürzt. Und prinzipiell könnte man sich vorstellen, dass man zuerst irgendwo was einfügt und dann eine elementare Homotopie macht und dann verkürzt. Und da überlege ich immer, könnte es sein, dass da irgendwas geht, wobei man auf einmal eine Farbe von draußen braucht und dann geht eine Umformung, die vorher nicht ging. Und meine Antwort ist jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, nein. Denn wenn es möglich wäre, dass ich eine Farbe von außen dazu nehme, also so ein II, wobei I nicht aus J kommt, und danach geht erst eine elementare Homotopie, mit der ich dann danach wieder irgendwie kürzen kann, dann muss die Farbe I ja in diesem Teil, den ich da ändere, in der elementaren Homotopie vorgekommen sein. Ansonsten wäre es ja sinnlos. Aber das geht ja nicht, wenn I nicht aus J kommt. Und das ist der Grund, also so mache ich mir jedes Mal wieder klar, dass ich tatsächlich für diese Umformung innerhalb der Klasse nur die Farben aus J benutze. Alles, was mir einfällt, wo man eine andere Farbe irgendwie verwenden könnte, führt immer dazu, dass man die vorher in dem Wort schon gehabt haben muss. Ansonsten wäre die Umformung gar nicht sinnvoll. Selbst wenn es Residuen sind, die so Vierecke sind. Das ist immer mein Spezialfall, bei dem ich Angst habe, dass ich da was übersehe, aber selbst da. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, ich komme durch entsprechende Umformungen und alles innerhalb von Farben aus J, komme ich von F zu F' und von G zu G' und dann sind F' und G' aber Coxeter reduziert und dann können wir die Resultate benutzen, die wir schon haben und dann sind wir fertig. Denn, was haben wir jetzt? Zunächst mal sind ja F und G Coxeter-äquivalent und das heißt, dass sie das gleiche Gruppenelement in der großen Gruppe B erzeugen. Mit Lemma 5,2. Und dann schreibe ich das einfach alles hin. Insgesamt, ich habe also angefangen mit RF gleich RG. Das ist das, was aus der Zeile ganz oben folgt. Und auf der linken Seite habe ich jetzt noch RF', denn F und F' sind ja in der gleichen Klasse. Und rechts habe ich noch RG gleich RG' mit dem gleichen Argument. Und da F' und G' Coxeter reduziert sind, kann ich jetzt für diese Gleichung hier, oder kann ich mit dieser Gleichung hier weiter argumentieren, denn jetzt kommt Lemma 7,3 und sagt, die beiden unterscheiden sich jetzt nur durch elementare Homotopien und da werden auch wieder nur Farben aus J gebraucht. Das heißt, dass alles, was wir hier tun, innerhalb der Farbenmenge aus J passiert und dass tatsächlich die beiden Wörter schon in MJ Coxeter-Äquivalent sind oder bezüglich MJ. Ja, das ist interessant. Eine ganze Tafel für etwas, was irgendwie intuitiv klar scheint, aber ehrlich gesagt denke ich jedes Mal noch einmal kurz drüber nach, ob nicht irgendwas Seltsames passieren kann. Deswegen gibt es dieses Lemma. Damit haben wir dann jetzt die Möglichkeit, uns Teilsysteme anzugucken und im nächsten Resultat überlegen wir uns, dass wir im Prinzip überlegen wir uns, dass wir das im Prinzip in jedem Residuum sehen. Jedes Residuum kann ich als Teilkammernsystem auffassen, denn es ist dazu isomorph. Das überlegen wir uns dann, aber zwischendurch gucken wir nochmal kurz, nochmal so eine Spitzfindigkeit mit Wörtern an und wo die liegen. Das ist eine Fortsetzung des gleichen Themas. Ach so, ich hätte bestimmt jetzt die Teilnotation einfach behalten können. Das war sehr schusselig von mir. Naja, macht nichts. Macht nichts, dann kürze ich das ein bisschen ab.
Mal schauen, 11:30 und das ist, glaube ich, jetzt schon hier das letzte bisschen Jahr. Eine Zeitplanung könnte sogar hinkommen, dass wir jetzt wirklich fertig werden mit Kapitel 7. Lemma, 7:05. Gleiche Idee, wieder haben wir so eine Teilmenge. Unter Voraussetzung der 2 haben wir ein Wort F aus MI. Das sei Coxeter reduziert. Dann haben wir so eine Teilmenge J, genau wie vorher. Mit WJ meine ich dann immer diese Untergruppe, die von dem RJ erzeugt wird. Das schreibe ich jetzt noch einmal hin. Und jetzt überlegen wir uns, wenn das Wort dazu, also RF, in dieser Untergruppe WJ liegt, dann muss in Wirklichkeit der Typ F auch schon in MJ gelegen haben. Und das liegt wieder an der Reduziertheit. Wenn das Wort nicht reduziert wäre, dann könnte man das nicht zeigen. Dann kann man ja einfach überflüssige Erzeuger einbauen, die nicht in dieser Gruppe liegen. Aber sonst geht das nicht. Falls dann RF in der Gruppe BJ liegt, dann ist F auch in MJ. Das ist sehr praktisch. Das ist ähnlich praktisch wie dieses Resultat, was wir da irgendwann mal hatten mit Sachen in einem Residuum. Und wenn dann da 2 durch eine Kante verbunden sind, dann muss die Farbe der Kante im Typ des Residuums liegen. So von so einer Qualität ist dieses Resultat. Also wirklich praktisch. Und es beweist sich quasi selber. Wir machen nämlich den gleichen Trick wie vorhin. Nehmen dieses RF her, nehmen uns dann ein Coxeter-reduziertes Wort aus MJ, das das gleiche Gruppenelement erzeugt, und dann sind wir schon fertig. Also, achso, vielleicht sollte ich das erstmal sagen. Wenn ich hier so ein Gruppenelement habe, dann kann ich das ja mit den Erzeugern schreiben in dieser Gruppe. Und dann kann ich mir den Typ hernehmen, der quasi zu diesen Erzeugern gehört, also zu den Indizes. Und wenn ich dann in der gleichen Klasse bleibe, bezüglich MJ, kriege ich immer das gleiche Gruppenelement und dann suche ich mir einfach in der Klasse ein Coxeter-reduziertes Wort. Und auf die Art und Weise kriege ich sozusagen eine möglichst kurze Art und Weise, das Gruppenelement mit Erzeugern also mit den Erzeugern RJ darzustellen. Das wäre praktisch, was ich da tun würde. Das schreibe ich aber jetzt nicht alles hin, sondern ich nehme das einfach her. Sei E aus J, Coxeter reduziert und so das RF gleich RG ist. Ja, was weiß ich dann? Dann weiß ich mit dem Lemma davor, 7.3, also nicht so das 2 davor, 7.3, dass sich dann F und G nur im elementaren Homotopien unterscheiden. Das heißt, dass die Farben, die ich da benutzt habe, um diese Gruppenelemente zu bilden, die gleichen sind. Und das heißt, dass das Wort F überhaupt nur Farben aus J benutzt hat vorher schon. Möchte ich da mehr zu sagen? Nö, eigentlich reicht das. Hier war der Reduziertheit wichtig und ich habe gerade erklärt, wie man so ein Coxeter-reduziertes Wort G finden kann. Damit ist dann alles klar. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Jetzt kommt Lemma 7.6. Das passt auch hin. Da geht es um Residuen und dass man Residuen auch wie solche Kammernsysteme auffassen kann.
uns hier eine Farbenmenge. J teilen I. Und R soll ein J-Residuum sein. Irgendeins, das ist wichtig. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, wo das liegt im Kammer-System. Und der Witz ist jetzt, dass man einen speziellen Isomorphismus finden kann von R auf so ein Teilkammernsystem Sigma J, wie wir uns das vorhin angeguckt haben. Oder andersrum. Heißt also, dass wir all diese Residuen betrachten können wie Kammernsysteme zu dieser kleineren Farbenmenge, zu dieser vielleicht kleineren Farbenmenge J. Ich schreibe jetzt also Sigma J für dieses Teilkammernsystem zum Teildiagramm PJ, so wie das vorhin eingeführt wurde in Lemma, was war es, 7,4, ist dann Sigma J das Teilkammernsystem zu PJ, siehe Lemma 7,4. Dann, ich hoffe, das kann man gleich noch lesen, ein spezieller Isomorphismus von Sigma J nach R. Ich habe Lust, ein kleines Bild zu malen. Es ist nur ganz, ganz niedlich, aber vielleicht hilft es ein bisschen, die Idee zu verstehen. Wenn wir uns das mal in S3 vorstellen, also mit nur zwei Erzeugern, und das heißt, wenn man eine interessante Teilmenge hernehmen will, dann hat man halt nur noch eine Farbe, aber das macht nichts. Dann haben wir hier doch zum Beispiel, da fange ich hier an mit der identischen Abbildung. Jetzt habe ich hier eine Farbe rüber zu 1,2 und eine andere Farbe rüber zu 2,3 und dann geht es irgendwie weiter, so, so, hier habe ich meine beiden Farben und mein Kammernsystem. Und wenn ich mir jetzt Residuen angucke, dann bestehen die ja immer nur aus zwei Kammern mit einer Kante dazwischen. Graphentheoretisch betrachtet sehen die drei Residuen gleich aus. Egal, ob ich jetzt das Krackelresiduum nehme oder das gerade linear Residuum. Habe ich immer drei Stück und die sehen graphentheoretisch gleich aus. Wenn ich jetzt aber die Gruppenstruktur mit einbeziehe, dann gibt es durchaus einen Unterschied. Denn es gibt immer nur ein Residuum, das auch wirklich zu einer Untergruppe gehört. Und das ist das, wo das Einzelelement drin liegt. Diese Vorüberlegung hilft uns vielleicht gleich im Beweis. Denn was ich jetzt gerne im Beweis mit euch zusammen so durchdenken möchte, ist, dass ich, wenn ich mir die Teilmenge J hernehme und jetzt nicht irgendein Residuum betrachte, sondern das, wo das Einzelelement der Gruppe drin liegt, dass ich dann automatisch alle Gruppenelemente ablaufe, die in dieser Teil-Coxeter-Gruppe WJ liegen. Wie wäre das hier? Wenn ich hier das Krakel-Residuum nehme, in dem 1 liegt, dann liegt da automatisch auch 1,2 und damit habe ich automatisch diesen Erzeuger und damit diese Untergruppe. Und genauso auf der anderen Seite, wenn ich die gerade Linie nehme, indem ich am Einzelelement bleibe, kriege ich, und das kann man sich ja auch überlegen, ich laufe ja vom Einzelelement aus mit jeder Farbe immer genau zu dem Erzeuger, der dazugehört. So sieht das ja aus. Da habe ich ja so einen Stern, in dem ich einmal jeden Erzeuger sehe. Und auf die Art und Weise kriege ich dann diese besonderen Residuen, die genau die Gruppenelemente ablaufen, von der dazugehörigen Unter-Coxeter-Gruppe. Ergibt das Sinn? Selbst mit diesem Baby-Beispiel? Okay. Das ist die Idee, die wir jetzt im Hinterkopf behalten sollten für den Beweis. Zu Zunächst mal ist Sigma J selber ein Coxeter-Kammern-System, das haben wir uns vorhin überlegt. Und die Elemente, die in WJ liegen, in dieser Teil-Coxeter-Gruppe, die liegen einerseits in W, also in der Gruppe, die bilden eine Untergruppe. Andererseits sind das aber ja auch Kammern und die bilden genau das J-Residuum, was am 1-Element der Gruppe liegt. So, jetzt möchte ich dieses J-Residuum aber wie ein Residuum bezeichnen, damit wir ein bisschen differenzieren können zwischen dieser Gruppe und dem Residuum, also dieser Teilmenge von Kammern, auch wenn das die gleichen Elemente sind. Das Residuum nenne ich jetzt mal R0. Das betrachte ich jetzt nämlich sozusagen graphentheoretisch. Und habe aber im Hinterkopf, dass die Elemente, die man dabei durchläuft, genau die Elemente der Gruppe WJ sind. Und wenn ich jetzt irgendein Element X aus dem beliebigen Residuum R hernehme, was passiert dann, wenn ich von links damit multipliziere? So, X ist jetzt mein Element aus R. Wir können ja mal hier kurz überlegen, wenn ich jetzt irgendein Gruppenelement nehme und von links damit multipliziere, dann wird das Element, das 1-Element, auf dieses Element abgebildet und dann muss auch das ganze Residuum, was zum 1-Element gehört, auf das andere Residuum abgebildet werden, also auf das, wo diese andere Kammer drin liegt. Und davon gibt es nur eins, weil Residuen ja so disjunkt alles überdecken, kammernmäßig jedenfalls. Ja, ist das Argument okay? Ich nehme ein Gruppenelement, multipliziere alles mit von links damit, dann kriege ich eine Permutation der Kammern. Nachbarschaft inklusive Farbe wird erhalten. Und das heißt, dass ich insbesondere Residuen auf Residuen abbilde. Und wenn ich weiß, wohin eine Kammer geht, dann weiß ich auch, wo das ganze Residuum hingeht. Nämlich auf genau das Residuum, was die Bildkammer enthält. Und das ist der Witz. Wenn ich jetzt mit einem Residuum beginne, wo das 1-Element drin liegt und ich multipliziere mit irgendwas, dann muss ich auf das Residuum abbilden, was genau dieses Gruppenelement enthält. Denn alles, was ich gerade gesagt habe, kann man so zusammenfassen. Speziell heißt, dass Farben erhalten werden bei der Nachbarschaft und Automorphismus heißt, dass halt die ganze Kammernsystemstruktur erhalten bleibt. Von Herrn Sigma. Und dieser Automorphismus von Sigma, der muss, weil er speziell ist, Residuen inklusive ihres Typs erhalten und insbesondere Residuen auf Residuen des gleichen Typs abbilden und jetzt muss R0 auf R abgebildet werden. Weil das 1-Element, das in R0 liegt, auf X abgebildet wird, was in R liegt. Und so kriege ich einen Isomorphismus. Denn R0 bestand ja einfach nur aus diesen Elementen aus WJ. Ich fange jetzt also an mit einem Isomorphismus, der in Wirklichkeit nur ein ich betrachte die Elemente anders ist. Von Sigma J auf R0. Das sind die gleichen Elemente, sie haben nur etwas unterschiedliche Identitäten. Und dann verknüpfe ich das mit dem Isomorphismus, den ich kriege, wenn ich diesen Automorphismus auf R0 einschränke. Dann kriege ich nämlich einen Isomorphismus von R0 nach R. Und dann habe ich insgesamt einen farberhaltenen Isomorphismus von Sigma J nach R. Und das ist es. Thank you. wiederum gemacht. Naja, unter anderem, weil man ja sich immer fragen kann bei allem, was wir tun, also beim Spiegeln, beim Wurzeln betrachten, beim Falten, was auch immer, da kann man sich immer fragen, was passiert mit Residuen. Und wir wollen zum Beispiel gerne verstehen, wie Residuen sich zu Spiegelungen verhalten. Also die können komplett in einer Wurzel liegen oder in der anderen. Sie können aber auch von beiden Wurzeln was haben. Und dann ist die Frage, wie? Wie können Residuen liegen in Bezug auf Mauern, die zu einer Spiegelung gehören? Und da hilft es einfach. Ja?
Nur so ein Gedanke. Also sind die ganzen Residuen immer so praktisch wie Nebenklassen von dieser ursprünglichen?
Im Prinzip schon. Da muss man halt auf die Richtung achten. Das wären dann in meiner Sprechweise Linksnebenklassen.
Ja.
Aber ja, genau. Das ist das, was wir hier nebenbei quasi mitgesehen haben. Ja, danke. Danke. Das ist eine schöne Art, das gruppentheoretisch auszudrücken. Wenn ich sehen will, welche Nebenklasse es ist, dann muss ich mir halt einfach nur so ein Element schnappen und dann kann ich in Bezug auf das Residuum R0, was das einzelne mit der Gruppe enthält, immer gucken, wie ich da hingekommen bin. So kann man das machen, ja. Genau. Also hier wäre, wenn ich das jetzt richtig sehe, BJ ist eine Untergruppe von B und die Nebenklasse davon mit Linksvertreter X bildet genau die Menge der Kammern von R. Ja, genau. Danke. Guter Hinweis. Dankeschön. Dann möchte ich mal gucken, mal, ob ich da Notation behalten will in Lemma 7. 7? Nö, nicht so richtig viel. Ne, okay. Dann schauen wir uns dann jetzt mal die Geschichte mit den Wurzeln und den Residuen an. Bisschen haben wir da schon reingeschnuppert in den Übungen. Da haben wir uns schon Beispiele angeguckt dazu, zu dem Thema. Lemma 7.7. Alles ist wie immer. Voraussetzung 4.2 und jetzt brauchen wir ein Residuum, eine Wurzel, eine Spiegelung dazu. Ja, deswegen schreibe ich den jetzt auch nicht dazu. R ist ein Residuum. Alpha eine Wurzel. Und der Spiegelung dazu gebe ich einen Namen. Die Spiegelung soll S heißen. Und jetzt möchte ich voraussetzen, dass das Residuum nicht komplett in einer der beiden Wurzeln zu S drin liegt. Also nicht ganz in Alpha und auch nicht ganz in Minus Alpha. Was ist dann los? Na, wenn man jetzt R als Kammernsystem auffasst, und wir wissen jetzt, wie man es zu verstehen hat, dann wird R sozusagen auch halbiert. R liegt genau zur Hälfte in Alpha und zur Hälfte in Minus Alpha. Und dann läuft da quasi auch eine Mauer durch. Und das ist dann eine Teilmauer der großen Mauer, die zu S gehört. Und man könnte also, wenn man wollte, S auf R einschränken und bekäme dann eine Spiegelung auf R, wenn man R, wie gesagt, selber als Kammernsystem auffasst. Und das kann man ja in einem gewissen Sinn machen. Thank you. Missbrauch von Notation bzw. Sprache dabei, deswegen mache ich jetzt noch ein paar Erläuterungen. Aber vor dem Hintergrund der Lernmatter von vorher ist es, glaube ich, in Ordnung, das so zu machen. Wenn das Residuum weder in Alpha noch in Minus Alpha liegt, dann zeigen wir, dass der Schnitt von R mit Alpha sich wie eine Wurzel verhält in R, wenn wir nämlich R auffassen als ein Kammernsystem, dass man dann da sowas wie eine Mauer hat und die liegt in der ursprünglichen Mauer. Das ganze Residuum ist invariant unter der Spiegelung und dann kann man die Spiegelung darauf einschränken und kriegt dann etwas, was sich auf R wie eine Spiegelung verhält, wieder wenn man R als Kammernsystem auffasst. Das ist sehr schön. Das organisiert irgendwie nochmal besser, was in den Residuen passiert. Und das zeigen wir jetzt einfach alles nach und nach. Und dann müssen wir das letzte Lemma leider doch in die nächste Woche schieben. Das letzte Lemma von Kapitel 7. Ja auch einiges. Es ist zwar alles nicht groß, aber es sind doch viele kleine Aussagen, die wir uns überlegen müssen. Ja, Notation. Nennen wir das Ding mal Alpha 0. R geschnitten Alpha soll Alpha 0 sein. Das ist nicht leer, denn wenn es leer wäre, dann läge R komplett in Minus Alpha. Tut es aber nicht. Tatsächlich muss nach Voraussetzung R sowohl in Alpha als auch in Minus Alpha Kammern haben. Und jetzt können wir uns einmal überlegen, R ist ja ein Residuum, ist also konvex. Und jetzt stelle ich mir also vor, ich laufe los in Alpha 0, das ist nicht leer, da habe ich eine Kammer. Jetzt laufe ich da los und Residuen sind ja auch zusammenhängend. Ich kann jetzt also jede Kammer des Residuums mit einem Weg erreichen, auch mit einer minimalen Galerie. Dabei bleibe ich innerhalb des Residuums, wenn ich die minimal wähle. Und wenn ich dabei immer innerhalb von Alpha bliebe, dann wäre ja R. In Alpha ist es aber nicht. Irgendwann muss ich mal was aus Minus Alpha finden. Es muss also möglich sein, innerhalb des Residuums von Alpha zu Minus Alpha zu kreuzen, also die Mauer zu kreuzen. Da benutze ich jetzt verschiedene Sachen. Ich benutze die Konvexität, den Zusammenhang und dass er beide Wurzeln schneidet. Nach Voraussetzung ist Alpha 0 nicht leer. Und da er zusammenhängt und konvex ist, eine Mauerkante in R. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt. In den Notizen habe ich mehr dazu aufgeschrieben. Ich finde eine Kante, bei der die eine Kammer in Alpha liegt und die andere in Minus Alpha. Und dann gibt es ein Lemma, das sagt, dass solche Kanten grundsätzlich in der Mauer liegen. Die einzige Möglichkeit, wie eine Kante etwas aus Alpha und etwas aus Minus Alpha enthalten kann, ist, dass es eine Mauerkante ist. Das ist Lemma 5.9. Das habe ich jetzt nicht angeschrieben, sondern habe es nur erklärt, aber in den Notizen steht das drin. Jetzt nehme ich mir die Notation dafür mal her. Eine Kante x und a, nee, ich möchte auch wissen, was wo liegt. Ich möchte eine Kante aus ms. Und zwar soll die Kante xy heißen und ich möchte gerne, dass x in Alpha ist und y in Minus Alpha. Nee, ist jetzt klar. Xy in ms muss ich da nicht mehr hinschreiben. Oder? Doch, ich will, dass die benachbart sind. Okay, lasse ich alles so. Und dann möchte ich mir überlegen, dass man Alpha 0 jetzt so schreiben kann, wie wir Wurzeln auch geschrieben haben. Wir haben Wurzeln ja auf verschiedene Arten charakterisiert. Unter anderem haben wir sie so charakterisiert, dass wir uns eine Mauerkante hergenommen haben und dann gesagt haben, die eine Wurzel besteht aus allen Kammern, die näher dran liegen an der einen Kammer und die andere Wurzel besteht aus denen, die näher dran sind an der anderen. Und das kann man jetzt ja auch machen. Wir können jetzt Alpha 0 charakterisieren als die Leute in R, die näher an x sind als an y. Und der Grund, warum das geht, ist wieder die Konvexität von Residuen. Auch wieder ein Buchstaben. Alpha 0 ist die Menge aller aus R, wobei die Distanz von U zu X kleiner ist als die Distanz von U zu Y. Und hier habe ich auch diese Charakterisierung von Wurzeln benutzt, die ich gerade mündlich erläutert habe. Das war Lemma 5, 7. Verhält sich also wie eine Wurzel. Und sinnvoll ist diese Betrachtung, weil R isomorph zu einem Teilkammernsystem von Sigma ist. Da benutze ich also diese Betrachtungsweise aus Lemma 7, 6. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die erste Aussage gezeigt. Was ist mit der Mauer? Naja, so eine Mauer dazu hat jetzt ja wieder die Eigenschaft, dass manches in Alpha geschnitten R liegt und manches in Minus Alpha geschnitten R. Also man hat Kanten und die eine Kammer liegt in Alpha geschnitten R und die andere in Minus Alpha geschnitten R. Und natürlich sind das dann Mauerkanten zu der ursprünglichen Spiegelung. Denn ja, das eine liegt ja in Alpha, das andere in Minus Alpha. Da ist also nichts weiter zu zeigen. R ist S-invariant, das können wir uns noch kurz überlegen. Und dass dann S eingeschränkt auf R wie eine Spiegelung wirkt, das wird auch wieder deutlich, wenn man sich das anguckt. Denn jetzt ist einfach die gegenüberliegende Wurzel innerhalb von R die, wo das mit den Abständen genau andersrum ist. Und das wird beides dann von der Spiegelung vertauscht, weil es ja global von der Spiegelung vertauscht wird. Eigentlich ist also nichts weiter zu zeigen, außer der S-Invarianz von R. Multipliziert also alles mit diesem Element S von links. Das ist ein spezieller Isomorphismus. Insbesondere ist es dann ein spezieller Automorphismus sogar. Insbesondere ist es dann ein spezieller Isomorphismus von einem Residuum zu einem Residuum des gleichen Typs. Und in dem Moment, wo das Bild von R unter diesem Automorphismus nicht disjunkt ist zu R, müssen die beiden gleich sein. Denn Residuen sind ja entweder gleich oder disjunkt, wenn sie den gleichen Typ haben. Es genügt also, sich zu überlegen, dass es etwas gibt, was im Bild von R unter S liegt und in R. Und da nehmen wir uns einfach diese Mauerkante her, die wir irgendwo hingeschrieben haben, da oben. X und Y kommen beide aus R und werden von der Spiegelung S vertauscht, denn das ist ja eine Mauerkante. Da XY aus der Mauer kommt, werden die von S vertauscht, also haben wir, dass sowohl X als auch Y und damit meine ich jetzt wirklich diese beiden Kammern, liegen, vielleicht sollte ich das so schreiben, beide Kammern liegen sowohl in R als auch im Bild von R unter S, und das schreibe ich jetzt mal so, S mal R. Also die Menge aller Bilder. Und dann müssen R und S R gleich sein. Thank you. auf R mit allem, was dazugehört. So, irgendwelche Wünsche für die Tafeln? Soll irgendwas nochmal nach oben, nach unten? Nach links, nach rechts?
Ups, jetzt habe ich sogar eine Minute überzogen, das tut mir leid.
Alles okay? Alles lesbar?
Gut, danke schön. Dann lasse ich mal alles noch für einen Moment so, wie es ist. Drück aber schon mal auf Stopp bei der Aufnahme und wir gucken mal, ob es noch irgendwelche Kommentare oder Fragen gibt.